Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU kann weitreichende Handelsabkommen nicht mehr ohne die Mitsprache der nationalen Parlamente abschließen. Das hat heute der Europäische Gerichtshof in einem Gutachten festgestellt.
Die öffentlichen Investitionsgerichte, überall wo strafrechtliche Bezüge drin sind, die treten erst in Kraft, wenn alle Parlamente der Nationalstaaten zugestimmt haben.
Erklärt der SPD-Handelspolitiker Bernd Lange. Die Parlamente bekommen mehr Mitsprache, die EU-Kommission verliert an Handlungsmacht. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe es ja vorausgeahnt, sagte heute sein Chefsprecher. Nämlich, als er letztes Jahr entschieden hatte, das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada von den einzelnen Mitgliedsländern ratifizieren zu lassen. Beim Gutachten des EuGH in Luxemburg ging es aber gar nicht um CETA, sondern um das Freihandelsabkommen der EU mit Singapur. Das hatte die EU-Kommission schon 2013 mit dem asiatischen Stadtstaat abgeschlossen. Brüssel-Korrespondent Ralf Siener erklärt, wo das Problem war.
Die EU ist der größte ausländische Direktinvestor in Singapur und der Stadtstaat ist seinerseits der zweitwichtigste asiatische Investor in der EU. Um diese Investitionen beider Seiten zu schützen, sieht das Freihandelsabkommen mit Singapur ein Schiedsverfahren vor, wenn es zum Streit zwischen den Geldanlegern und den am Freihandelsvertrag mit Singapur beteiligten EU-Staaten kommt. Doch diesem Staat-Investor-Schiedsverfahren müssen die nationalen Parlamente in der EU laut Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zustimmen.
Denn den nationalen Gerichten werden damit Kompetenzen entzogen und das geht nur mit Zustimmung der jeweiligen Parlamente. Für die EU-Kommission bedeutet das, dass es künftig schwerer wird, weitreichende Handelsabkommen abzuschließen. Das sagt auch der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff.
Es ist aber demokratisch konsequent, denn natürlich müssen die Zuständigkeiten jeweils demokratisch dort abgesegnet werden, wo sie liegen.
Und er ist nicht der Einzige, der das Gutachten begrüßt. Auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström schrieb bei Twitter, der Beschluss schaffe dringend benötigte Klarheit, wie EU-Verträge interpretiert werden müssen. Ob die Entscheidung dazu führt, dass es künftig weniger Freihandelsverträge auf EU-Ebene gibt, bleibt abzuwarten. Der CDU-Politiker Herbert Reul hofft aber, dass das nicht der Fall ist.
Wo die Amerikaner sich da auf, wir wollen keinen Handel mit der Welt mehr, Kurs festlegen, wäre es natürlich hilfreich, wenn wir mit möglichst vielen Ländern kluge Handelsverträge haben.
Dass die Mitsprache nationaler Parlamente EU-Freihandelsverträge schwieriger macht, hat sich schon bei CETA gezeigt. Damals hatte die belgische Region Wallonie das Handelsabkommen mit Kanada fast zum Fall gebracht, weil das Regionalparlament lange seine Zustimmung verweigerte.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kommt im Netz generell sehr gut an. Schadan schreibt bei Spiegel Online, ein gemeinsames Europa kann und darf kein Europa der Bankster, Konzerne und Hinterzimmer sein. Es würde zu einer Radikalisierung nach rechts führen. Man sieht die Entwicklung heute schon. Es muss ein Europa der Bürger sein. Und das führt zwingend zu einer Beteiligung der Bürger. In diesem Fall durch ihre Parlamente. Deswegen sage ich, gut so. Andere fürchten, dass das Urteil die EU handlungsunfähiger macht. Fackler schreibt zum Beispiel, klar, dass es auf diese Art und Weise praktisch unmöglich wird, internationale Handelsabkommen zu schließen. Da ist es dann Nonsens, eine Wirtschaftsgemeinschaft zu haben. Wenn nur einer Nein sagt und dann geht was nicht, braucht man mit Verhandeln wohl gar nicht erst anzufangen. Carranza findet dagegen, schwieriger bedeutet nicht zwangsläufig schlechter. Wenn man sieht, wie leichtfertig die EU-Kommission beispielsweise bei CETA und TTIP mit den Rechten des Souveräns zugunsten der Konzerne umgeht, dann kann man eigentlich nur wünschen, dass derartige Entscheidungsfindungen grundsätzlich auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Das EuGH-Urteil ist also eher ein echter Grund zur Freude.
Was sonst noch wichtig war?
In den USA gibt es Ärger für US-Präsident Donald Trump, weil er geheime Informationen über die Terrorgruppe IS weitergegeben haben soll, und zwar an Russland. US-Medien berichten, dass das letzte Woche bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lavrov und dem russischen Botschafter passiert ist. Dabei soll Trump über Terrorbedrohungen gesprochen haben, im Zusammenhang mit Laptops in Flugzeugen. Mehr von unserem Korrespondenten Andreas Horchler.
Die Informationen seien so sensibel gewesen, dass sie US-Alliierten vorenthalten wurden und sogar innerhalb der US-Regierung unter Verschluss gehalten wurden. Der nicht genannte Partner der USA habe dem Land keine Erlaubnis erteilt, das Material an Russland weiterzugeben. Es habe sich um mit einem Codewort geschützte Informationen, die zur höchsten Geheimhaltungsstufe gehörten, gehandelt, sagte ein Informant der Washington Post. Trump habe dem russischen Botschafter mehr Informationen gegeben als den eigenen Alliierten.
Russland, aber auch das Weiße Haus sagt, die Berichte sind falsch. Bei dem Treffen sei es zwar um das Thema Terrorbekämpfung gegangen, aber nicht um Geheimnisse. Auch der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster sagte, der Präsident habe auch keine militärischen Operationen verraten, die nicht schon vorher bekannt waren.
At no time were intelligence sources or methods discussed. And the president did not disclose any military operations that were not already publicly known.
Trump selbst hat sich heute via Twitter geäußert. Er sagt, sein Vorgehen war absolut rechtens. Die EU-Kommission droht mehreren Staaten mit einem Verfahren, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Ungarn, Polen und Österreich stehen im Fokus. Sie hätten keinen einzigen Flüchtling aus Südeuropa aufgenommen. Die Kommission fordert jetzt, dass die Länder binnen eines Monats Flüchtlinge aufnehmen. Sonst droht ein Vertragsverletzungsverfahren und damit eine Geldstrafe. Insgesamt sollen 160.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland in der EU verteilt werden. Bis jetzt gab es aber nur Zusagen für 18.000. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim fordert Deutschland auf, sich zwischen der Freundschaft zur Türkei und der Unterstützung von Putschisten zu entscheiden. In der Fraktionssitzung seiner Partei sagte er, wenn Deutschland sein Verhältnis zur Türkei verbessern wolle, dürfe es keinen geflohenen Gülen-Anhängern Schutz gewähren. Mehr von unserem Türkei-Reporter Christian Buttgereit.
Die türkische Regierung ärgert sich sehr darüber, dass Deutschland türkischen NATO-Soldaten Asyl gewährt hat. Die Soldaten waren auf NATO-Stützpunkten in Deutschland stationiert. Die Türkei bezeichnet sie als Terroristen. Die Soldaten sollen am Umsturzversuch im vergangenen Sommer in der Türkei beteiligt gewesen sein. Insgesamt haben gut 400 türkische Soldaten und Diplomaten in Deutschland Asyl beantragt. Die ersten Anträge wurden jetzt positiv entschieden.
Vor dem Hintergrund der Asylentscheidung hatte die Türkei gerade auch wieder deutschen Bundestagsabgeordneten den Besuch des Bundeswehrstandorts in Incirlik untersagt. Die Bundesregierung überlegt deshalb, die Soldaten aus der Türkei abzuziehen. Website-Betreiber dürfen auch weiterhin die IP-Adressen von den Nutzern speichern, die ihre Seiten aufrufen. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Die Richter sagen aber auch, die Betreiber müssen begründen, warum sie das tun. Die meisten Betreiber sagen, dass sie so bei einer Cyberattacke die Hacker zurückverfolgen können. Denn über die IP-Adresse lässt sich beim Provider auch der Nutzer ausfindig machen. Gegen die Speicherung der IP-Adressen hatte ein Piratenpolitiker geklagt. Er wollte nicht, dass sein Surfverhalten auf Seiten der Bundesregierung protokolliert wird. Jetzt muss das Berliner Landgericht entscheiden, ob die Bundesregierung die Speicherung ausreichend begründen kann. Der bisherige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Thorsten Albig, beendet seine politische Karriere. Albig erklärte, er werde nach der Wahl seines Nachfolgers weder einer neuen Landesregierung noch dem Landtag angehören. Im Saarland steht dagegen schon wieder die neue Große Koalition. CDU und SPD haben heute ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Beide Parteien wollen in der nächsten Legislaturperiode zum Beispiel Eltern bei den Betreuungskosten entlasten und im öffentlichen Dienst weniger Stellen abbauen. Morgen soll CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Landtag als Regierungschefin wiedergewählt werden.
Was noch wichtig wird.
Vertun Sie sich mal nicht. Und damit das ganz klar ist, es passt kein Blatt zwischen die Türkei und die USA bei unserer Entschlossenheit, den IS zu besiegen.
Das sagt US-Außenminister Rex Tillerson. Das Ziel ist für beide Länder das gleiche, aber der Weg dorthin umstritten. Und genau darum wird es sicher auch heute Abend in Washington gehen. Denn gleich empfängt US-Präsident Donald Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Treffen wird mit Spannung erwartet. Die Washington Post schreibt sogar, die USA und die Türkei seien auf Kollisionskurs. Grund ist die Entscheidung der USA, die Kurden im Kampf gegen den IS mit schweren Waffen auszustatten. Die Türkei betrachtet auch die kurdischen Milizen als Terroristen. Ein anderes Streitthema ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Die USA weigern sich, den an die Türkei auszuliefern. Das will aber Präsident Erdogan, denn für ihn steht fest, dass Gülen hinter dem Putschversuch vom Juli letzten Jahres steckt.
Und sonst in der Welt?
Ein 10-jähriges Mädchen in Indien darf nach einer Vergewaltigung abtreiben. Das hat laut einem Bericht der BBC ein Ärzteausschuss entschieden und damit den Weg freigemacht für ein Gerichtsurteil zugunsten des Mädchens. Eigentlich sind Abtreibungen in Indien nach der 20. Schwangerschaftswoche verboten, außer es besteht Lebensgefahr für die Schwangere. Das Mädchen hatte diesen Zeitraum schon überschritten. Sie wirft ihrem Stiefvater vor, sie vergewaltigt zu haben. Der sitzt inzwischen in Haft. Nirgendwo sonst werden laut der BBC so viele Kinder vergewaltigt wie in Indien. Trotzdem wird das Problem weder öffentlich noch in den Familien besprochen. Menschenrechtsorganisationen zufolge liegt das an der Sorge um die Ehre der Familie. Die Ukraine lässt beliebte russische Webseiten sperren. Die Präsidialverwaltung veröffentlichte dazu ein entsprechendes Dekret von Staatschef Petro Poroschenko. Von der Sperrung betroffen sind verschiedene TV-Sender, eine Suchmaschine und soziale Netzwerke wie Vkontakte, das russische Pendant zu Facebook. Allein das hat in der Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Nutzer. Die ukrainische Regierung begründet die Netzzensur mit dem Konflikt in der Ostukraine. Russland unterstützt die pro-russischen Separatisten im Osten des Landes. Mit der Sperrung sollen die deshalb bestehenden Sanktionen gegen Russland ausgeweitet werden. Wer schon mal in Amsterdam war, der kennt bestimmt auch das Rotlichtviertel mit fast nackten Prostituierten hinter großen Fensterscheiben. Heute eröffnet der Bürgermeister von Amsterdam ein Bordell, das von der Stadt selbst betrieben wird. Das Ganze ist ein Projekt, das Prostituierten helfen soll. 14 Fenster stellt die Stadt zur Verfügung. 40 Prostituierte sollen dort selbstbestimmt arbeiten können. Außerdem sollen sie lernen, ihr Business selbst zu managen. Die Stadt hofft, dass das Bordell den Prostituierten hilft, von Zuhältern wegzukommen und dass ein neues legales System für Prostitution geschaffen wird. Kritiker bezweifeln, dass das funktioniert.
Wissensnachrichten.
Politik und Wissenschaft, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und auch wenn Länder sich politisch nicht immer grün sind, können sie trotzdem zusammen forschen. Das soll der neue Beschleuniger Sesame im Nahen Osten zeigen. Mit dabei der Iran, Pakistan, Ägypten, Israel und die Palästinenser. Sophie Stieglaus, unser Wissensnachrichten. Das war bestimmt nicht einfach, dieses Projekt durchzubringen, oder?
Ich glaube, das kann man so sagen. Ganz abgesehen von den politischen Differenzen haben zum Beispiel die Sanktionen gegen den Iran lange Zeit verhindert, dass der überhaupt seinen Teil bezahlen konnte, weil eben keine Bank mitspielen durfte. Dann wurden zwei iranische Sesame-Wissenschaftler getötet und der Iran war der Meinung, das war der israelische Geheimdienst, also auch nicht ganz ohne Spannung. Und dann mussten noch so Banalitäten verhandelt werden, wie kommen die beteiligten Wissenschaftler überhaupt zur Anlage zum Forschen. Die müssen zum Teil über streng bewachte Grenzen und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Sondergenehmigung und eine extra Polizeieskorte für Israelis, damit die nach Jordanien kommen.
Aber jetzt kann man sagen, läuft das Projekt.
Genau, die Anlage wurde heute eröffnet. Sie steht nördlich von Amman in Jordanien. Und da werden eben Teilchen im Kreis beschleunigt und dabei geben sie Strahlung ab. Und diese Strahlung kann man wie so eine Art Mikroskop nutzen. Mhm. Zum Beispiel, um sich einzelne Zellen oder Proteine anzugucken. Witzigerweise kommen einige Bauteile von einem ausrangierten Beschleuniger aus Deutschland. Das kann man auch noch sehen. Da steht zum Teil noch Kram auf Deutsch drauf. Also sowas wie Achtung, Hochspannung und so.
Okay, alte Teile, das klingt ja eher nach einem Beschleuniger für Arme, sagen wir mal, als nach Topwissenschaft.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Nee, die meisten Teile sind schon neu und man hat den Ring auf viel höhere Energien gepimpt. Es ist das erste Synchrotron, so heißen diese Beschleunigerringe im Nahen Osten, aber auch eins der besseren weltweit. Man muss nur sagen, ganz ohne Ärger geht's halt bei dem Projekt auch jetzt nicht. Die palästinensische Delegation und der israelische Wissenschaftsminister, die haben heute die Eröffnung boykottiert aus politischen Gründen.
Also es bleibt kompliziert. Das könnte man eigentlich auch über Stickoxide sagen. Da gibt es nämlich ein bisschen Streit darum, wie gefährlich die jetzt für den Menschen sind.
Ja, solche Stickoxide atmen wir zum Beispiel an der Straße ein, wenn da so Dieselautos vor sich hin stinken. Ob die auf lange Sicht wirklich tödlich sein können, da sagt der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum VW-Abgasskandal, nein, der Zusammenhang ist nicht wirklich belegt. Mhm. Einige Wissenschaftler haben aber widersprochen und meinen, die Schäden für die Gesundheit von Stickoxiden sind auf jeden Fall belegt und einige sagen, eine höhere Todesrate dadurch ist auch belegt. Da sind Stickoxide etwa so gefährlich wie Feinstaub. Also man kann davon Atemwegserkrankungen kriegen und schließlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an denen man dann wiederum sterben kann. Allerdings treten die Stickoxide oft parallel mit Feinstaub auf. Deswegen die beiden so zu separieren, was den Effekt angeht, ist halt einfach schwierig. Und jetzt gibt es nochmal eine Studie dazu, die sagt, 2015 zum Beispiel sind fast 40.000 Menschen wegen nicht eingehaltener Stickoxid-Grenzwerte in Dieselabgasen frühzeitig gestorben. Also nicht weltweit, sondern in den 11 weltgrößten Automärkten, also auch in der EU zum Beispiel.
Okay, Gott sei Dank gibt es aber auch noch was Gesünderes zum Atmen.
Ja, in asiatischen smoggeplagten Städten wie Peking kann man das zum Beispiel kaufen, und zwar Luft aus der Dose. Die wird dann in Regionen wie den kanadischen Rocky Mountains oder Wäldern in der Mongolei abgefüllt. und kostet dann so $30 für so einen guten Satz Atemzüge. Genau. Ursprünglich waren die Produkte eher so als Scherzartikel oder Kunstprojekt gedacht. Aber diese Luft aus der Dose, die kommt richtig gut an. Mhm. Die BBC berichtet, dass eine kanadische Firma in China inzwischen rund 10.000 Container verkauft, und zwar pro Monat.
Danke, Sophie Stiegler.
Wetter.
Im Norden am Abend stellenweise noch Regen, sonst bleibt's meist trocken. Morgen scheint dann überall die Sonne, im Norden erst später. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.